Since 2011, American Giant has been making everyday clothing with extraordinary effort. Not in far-off factories, but right here in the USA. We obsess over fabrics, fit, and details, because if you're going to wear it every day, it should feel great and last for years. From the cut of a hoodie to the finishing of a seam, nothing is overlooked. Our supply chain is tight-knit and local, which means less crisscrossing the country and more care in every step. The result is durable clothing, t-shirts, hoodies, sweatpants, and denim that become part of your life season after season. This isn't fast fashion, it's clothing made with purpose by people who care as much about how it's made as how it fits. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Millantalk, der Abendblatt-Podcast rund um den FC St. Pauli.
Der FC St. Pauli empfängt am Sonntag Union Berlin und deshalb, oder nicht nur deshalb, haben wir uns heute einen Gast eingeladen, für den Union und Berlin ganz lange ein wichtiger Teil seines Lebens waren, allerdings nicht Union Berlin. Die Auflösung folgt gleich. Erstmal begrüße ich meinen Kollegen Rupert Fabig. Moin Rupert.
Hallo Max, schön, dass du wieder da bist.
Genau. Und dann begrüßen wir ganz herzlich unseren heutigen Gast, der bei der CDU lange Zeit war, deshalb Union, und auch lange im Bundestag
nicht
saß.
Nicht schlecht.
Deshalb
nicht
Berlin.
Nicht
muss man erstmal drauf kommen, ja. Oder? Und genau, herzlich willkommen, Markus Weinberg.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung.
Ja. Also, damit das einmal klargestellt wird, mit Union Berlin haben Sie nichts am Hut, sondern ganz viel mit dem FC St. Pauli. Sie sind vor 50 Jahren in den Verein eingetreten, dann mal wieder aus, dann mal wieder eingetreten. Also ein ganz besonderer...
Aber immer dabei.
Ja. Und am Sonntag auch im Stadion.
Am Sonntag auch im Stadion, ja klar. Meine Dauerkarte besteht ja Südkurve weiterhin und wird nicht unwichtig Sonntag. Aber ich glaube, das wissen alle, die ihr Herz beim FC St. Pauli haben.
Welcher Tribüne sitzen Sie?
Ich sitze Südkurve. Also jahrelang ging gerade... Und dann wird man älter und man wird noch älter und dann ist man ziemlich alt und dann muss man auch etwas mehr sitzen. Und insoweit sind wir dann umgezogen Richtung Südtribüne. Früher war es so, weil Sie sagten, vor 50 Jahren eingetreten, als Jugendspieler konnten wir dann noch nach unseren Spielen, Feldstraße 2 und 3, die Älteren werden sich erinnern, diese Grandplätze, da durften wir immer noch auf die Haupttribüne. Aber da kamen auch nur 2000 Zuschauer zu St. Pauli, das war eine andere Zeit.
Sie waren von 2005 bis 2021 Mitglied im Deutschen Bundestag, unter anderem familienpolitischer Sprecher damals und von 2013 bis 2019 auch Kapitän des FC Bundestag, darüber sprechen wir nachher noch. Auch eine
höchste Ehre.
Eine ganz große sportliche Ehre in Deutschland, dieses Amt zu haben, sind dann 2024 nach 38 Jahren aus der CDU ausgetreten. Über die Gründe haben Sie schon gesprochen, heute soll es vor allen Dingen um Fußball gehen. Mich würde mal interessieren, wie wird man oder wie bleibt man denn Dauerkarteninhaber, wenn man eigentlich sein berufliches Leben jahrelang in Berlin verbringt?
Naja, es ist so, dass die Bundestagsabgeordneten haben ja ein doppeltes Leben. Einmal im Wahlkreis, und mein Wahlkreis ist Altona, Hamburg-Altona, und ich bin ja auch groß geworden an der Holzenstraße, also in Altona-Altstadt. Und deswegen bin ich ja damals auch bei St. Pauli eingetreten, weil meine Eltern gesagt haben, das ist der Verein, der am nächsten ist. Und da bleibt man natürlich verwurzelt und insoweit... Ein Teil des Lebens spielte dann in Hamburg eine Rolle. Meine Familie ist in Hamburg und die andere Hälfte in Berlin. Allerdings gestehe ich ein, dass die Sitzungswochen und die Spielzeiten in der zweiten Liga, in der Bundesliga dann häufig doch sehr problematisch waren. Ich habe einige Spiele nicht gesehen. Ich habe das im Vorgespräch kurz erzählt, das 2:1 gegen Bayern München. Da war ich in der hamburgischen Bürgerschaft, durfte die Bürgerschaft in dem Fall nicht verlassen. Aber das bekommt man gut hin und sein Leben, der Terminkalender wird natürlich immer zuallererst vom Verein bestimmt und dann kommt der Rest.
Man mag manchen Politikern nicht nur ein Doppelleben, sondern auch eine gewisse Doppelzüngigkeit nachsagen. Ich glaube, ich glaube, das kann man auch aus Ihrer Vita heraus definitiv nicht über Sie sagen und ich glaube auch nicht über einen Kollegen von Ihnen oder ehemaligen Kollegen von Ihnen, den wir Anfang des Jahres mal zu Gast hatten, der große Union-Fan ist, nämlich Gregor Gysi. Haben Sie sich mit ihm mal über Fußball ausgetauscht?
Nee, über Fußball nicht. Wir haben, der FC Bundestag, also man kennt sich, man weiß, man ist fußballverrückt und dann sind das immer die ersten Gespräche, die man führt. Da gibt es ja aus sehr vielen Landesteilen sehr viele Kollegen, die ihre Liebschaften dann mit ihrem jeweiligen Verein haben. Also Fabi de Masi zum Beispiel, weil Gregor Gysi, da fällt mir gleich Fabi de Masi ein, hat auch beim FC Bundestag gespielt. Und den habe ich auch bei Union getroffen, als wir beim Auswärtsspiel bei Union waren. Mit Gregor Gysi nicht, ehrlicherweise, aber mit den anderen Kollegen ist es am Montag, Dienstag während einer Sitzungswoche das erste Gesprächsthema. Also der Rentenstreit würde als zweites Gesprächsthema kommen. Als erstes ist die Frage, wie hat der Verein gespielt? Und das ist ja das, was auch das Besondere beim FC Bundestag ist, diese Verbindung und dieses Herz und diese Liebe zu einem Verein. Und da haben wir auch alles vertreten gehabt bei uns, alle Vereine.
Ja, es gibt ja so ein paar bekannte Politiker. Markus Söder ist, glaube ich, großer erster FC Nürnberg-Fan. Daniel Günther hatten wir auch mal im Podcast, Holstein Kiel natürlich.
Und Bayern-Fan.
Und Bayern-Fan, ja, das ist auch etwas, was er uns erst erklären musste, wie das geschehen konnte. Aber Fußball ist dann wie in jedem anderen Büro auch sozusagen, auch im Bundestag ein großes Thema.
Also das ist so, dass man, wenn man in den Ausschuss geht, wenn man Debatten hält, es auch immer einen kleinen so einen Hinweis gibt auf das Fußballerische, was gerade lief. So, also Franz Josef Jung zum Beispiel, der ehemalige Verteidigungsminister, ist, war bei Eintracht Frankfurt, ich glaube, im Aufsichtsrat, der hat mitgespielt bei uns. Wir haben aus Bielefeld, wir haben Carsten Linnemann, SC Paderborn. Und so treffen sieht man da immer auch, wenn man den Kollegen trifft, das Politische, aber auch so ein bisschen diesen Hintergrund. Und wie sagte vor 40, 50 Jahren mal ein Kollege, man will ja ein bisschen Spaß haben in Bonn, damals noch in Bonn. Und deswegen hat man den FC Bundestag gegründet. Und das erleichtert auch vieles, übrigens auch in der politischen Kommunikation, weil man hat sofort irgendwie einen Punkt und da weiß man, Mensch, das ist immer eine spannende Debatte. Und dann kann man vielleicht auch das ein oder andere Politische leichter bewegen, wenn es eine gute Kommunikation gibt.
Wie kann man sich den FC Bundestag denn überhaupt vorstellen? Da trainiert man regelmäßig, man spielt regelmäßig. Es gibt gute Spieler, es gibt schlechte Spieler. Alle Parteien sind vertreten. Also das ist für uns momentan noch relatives Neuland.
Ja, es gab in den 60er Jahren, tatsächlich war so die Ausgangslage, was machen wir eigentlich so mal als Freizeitsport? Und da hat man dann 67 den FC Bundestag gegründet. Und da gibt es eine gewisse Tradition, dass man jeden Dienstag spielt. Während der Sitzungswochen, nochmal, wir haben 20, 25, 22 Sitzungswochen im Jahr gehabt. Das heißt, dienstags im Sommer Spiele, Benefizturniere. Wir haben jedes Jahr ein Benefizturnier organisiert, um für soziale Zwecke Geld zu sammeln. Immer so 20.000 Euro. Kinder von Tschernobyl. Wir haben nach Hamburg Sternbrücke. Wir haben in Rahlstedt was für junge Mütter getan. Also sozusagen, das ist auch ein Sinn des FC Bundestags, das zu nutzen. Dass man natürlich dann, wenn Parlamentarier gegen eine Mannschaft spielen, dass man auch sagt, Mensch, lass uns was Gutes tun. Und im Winter ist es halt Training in der Halle, aber in der Woche, im Sommer ist es das Spiel jeweils am Dienstag. Und dann haben wir noch die Parlamentariermeisterschaften, Europameisterschaften und so besondere Spiele. Also ich war 2017 noch als Kapitän in Israel. Wir haben das erste Spiel gegen die Knesset durchgeführt. 30 Jahre, nachdem die Nationalmannschaft damals gegen Israel das erste offizielle Spiel hatte. Und Hansi Flügler war mit dabei, der vor 30 Jahren sein Debüt gegeben hat gegen Israel, der Weltmeister. Und dann haben wir natürlich das Politische auch mit dem Sportlichen kombiniert. Übrigens sehr klug, diplomatisch, sportlich 1-0 gewonnen. Also, so, und dann nutzt man das natürlich auch die Europameisterschaften, um auch sozusagen Politik und Sport zusammenzubringen. Und immer im Hintergrund das Soziale, das Engagement, dass man auch eine Haltung hat. Und der FC Bundestag ist partei- oder fraktionsübergreifend zusammengesetzt. Bis 2017 war das auch immer so eine sehr große Idylle. Es gab dann 2017 eine kleine Veränderung in der Parteienlandschaft oder in der Landschaft des Bundestages. Und insoweit spielt er schon eine große Rolle und war sehr bereichernd auch für die Kolleginnen und Kollegen, die mitgespielt haben.
Wer ist der beste Fußballer?
Also wir hatten tatsächlich mal Jugendspieler, also wir hatten auch Bernd Heinemann zum Beispiel, den Schiedsrichter, ich weiß nicht, ob ihn noch jemand kennt.
Ja, klar, was Magdeburg.
Ja genau, der hat mitgespielt. Wir haben, ich weiß noch, einen Spieler, einen Kollegen aus der SPD aus Bayern, der hat beim FC Bayern mal in der Jugend gespielt. Aber es sind alles so, also jetzt muss man die Wahrheit ja auch sagen. Das sind alles so welche, die in der Jugend in Verein gespielt haben, aber dann doch nicht so in die erste Mannschaft aufgerückt sind. Aber also sehr viele, die wirklich Fußball verrückt sind, auch Fußball gespielt haben, das merkt man auch. Aus allen Bereichen des Landes, bei Arminia Bielefeld, aus Mecklenburg-Vorpommern. Und weil die Frage war ja, wer spielt gut, wer spielt schlecht. Also es gilt der Grundsatz, jeder spielt beim FC Bundestag. Und das muss auch ausgewogen sein, denn das ist Zeit und das ist Engagement und wir sind da keine Leistungsmannschaft. Bei der Europameisterschaft kann es gelegentlich doch etwas heftiger werden, wenn wir gegen Österreich spielen. Das sind aber sehr spannende Spiele. Dazu muss man sagen, es gibt, also ich bin wirklich immer im Halbfinale gewesen der Europameisterschaft. Aber es gibt auch nur vier Mannschaften, die spielen. Insoweit war das jetzt nicht ganz so schwierig, aber Finnland, Österreich und Schweiz. Und die Schweiz. Und da sieht man schon, man will ja auch sozusagen, dass alle Spaß haben. Und dann guckt man. Es gibt eine interessante Geschichte, die habe ich so festgestellt. So wie die Kolleginnen und Kollegen politisch agieren, so spielen sie auch Fußball.
Oh.
Also es gibt so den, der nach vorne geht und eine Rede hält und immer so in einer Verteidigungshaltung ist, der grätscht alles weg. Es gibt denjenigen, der in der Politik dann eine Rede hält und irgendwas fordert und hemmungslos Dinge anmahnt, die gar nicht umzusetzen sind. Der spielt beim Fußball genauso. Das ist der Stürmer, den, da schickt man einen langen Ball und dann wird er schon irgendwo hinlaufen. Er weiß zwar nicht wo, aber er läuft schon irgendwo hin. Also das Spannende ist so, dass die Charaktere politisch auch ähnlich beim Fußball sind. So der Ausgleichende, der so auf der Sechserposition dann das Spiel beruhigt und sieht, dass alles gut läuft. Hinten die, eine starke Verteidigung, dann die Spielmacher, das sind so die Aktiven und so wie sie in der Politik sind, so sind sie auch tatsächlich beim Fußball. Das fand ich sehr, sehr, sehr spannend.
Was sagt uns das dann über Ihre Spielweise?
Oh, also zum Schluss habe ich auf der Sechs gespielt, ehrlicherweise. Und das könnte auch, also das sind die Aussagen, nicht von mir, sondern von fremden Menschen, die immer sagten, so ja, so ausgleichen, so ein bisschen verbinden, das zusammenführen, rechts und links, vorne und hinten. Und ich habe dann zum Schluss auf der Sechs gespielt und vorher, das war meine St. Pauli-Tradition, bei St. Pauli war ich Abwehrspieler und Torwart, also immer so ein bisschen defensiver. Ne? Die berühmtesten Grätschen lernt man am Millerntor, auf dem Grandplatz, Feldstraße 2.
Wie gucken Sie denn heutzutage Fußball? Eher analytisch oder leidenschaftlich mit auch mal der einen oder anderen Pöbelei?
Eher leidenschaftlich, natürlich, wie muss ich das sagen, ist natürlich die analytische Wahrnehmung von Spielen, die findet auch statt, aber natürlich in diesen 90 Minuten oder 96 Minuten oder 123 Minuten ist natürlich das Leidenschaftliche steht vorne, aber es ist schon so, dass ich das jetzt ganz bemerkenswert finde, wie sich sozusagen die Bundesliga auch verändert hat und wie sehr jetzt auch ich darauf achte, so mit welcher Formation spielt man. Wir haben ja, nochmal der kleine FC Bundestag war jetzt nicht, ist jetzt ja nicht der große Fußballverein, aber wir haben natürlich auch Taktiken gehabt. Also wir haben auch dann, wenn es eng wurde und nicht klappte, wieder so auf Tannenbaum umgestellt, also 4-3-2-1, wenn man defensiver anders steht. Und ich würde beide Komponenten, so schaue ich mir schon an, aber am Sonntag gegen Union Berlin werde ich mich leidenschaftlich nach dem hoffentlichen 2-1-Sieg freuen und dann einen Tag später analysieren.
Wir haben im Vorgespräch schon so ein bisschen über Taktik geredet. Wenn Sie jetzt den FC St. Pauli diese Saison betrachten, 7 Bundesliga-Niederlagen in Folge, was wären denn Ihre Ratschläge in Richtung Alexander Blessin?
Also es wäre, glaube ich, es ist unangemessen, dass ich dem Trainer Ratschläge gebe. Ich finde, der macht das super, das Trainerteam macht das super. Also das ist wirklich, das halte ich auch für gefährlich, wenn man immer so von außen gemeint hat, kann man sagen, ja, spiel doch mal irgendwie mit 4-3-2-1 oder was auch immer, werde ich mir nicht anmaßen, das sowas zu kommentieren. Also ich glaube, als erstes muss man sagen, dass St. Pauli jetzt nicht Tabellenletzter ist. Sie sind auch nicht Tabellenvorletzter, sondern man ist noch auf dem drittletzten Platz. Aber die letzten Spiele, glaube ich, und das ist ja die Frage, was hat sich verändert im Vergleich auch zu den Spielen im letzten Jahr? Und mir ist aufgefallen, wenn man sich mal die Spiele anschaut in Frankfurt, Stuttgart und Freiburg und die vergleicht mit den Spielen vor einem Jahr oder in der letzten Saison, da ist so in der Wahrnehmung eines Fans schon etwas, hat sich da etwas verändert. Also in der letzten Saison wusste man ein langer Ball oder ein schneller Konter und da passiert was. Ich fand das jetzt gegen Freiburg ernüchternd, die ersten 70 Minuten. Zufälligerweise oder ausgerechneterweise nach der Einwechslung eines Jackson Irvine hat sich das ja verändert. So, und das ist, glaube ich, momentan so das Problem. Also ich glaube, seit Hoeneß, also seit dem Spiel in Stuttgart, haben die gegnerischen Trainer die Mannschaft analysiert, identifiziert und darauf eingestellt. Also in Bremen, ich war auch in Bremen, das war auch jetzt ein schlechtes Spiel. Gut, und über Hoffenheim im Punktspiel und Gladbach brauchen wir nicht reden. Und ich glaube, das ist so eine Überlegung, wenn der Gegner die Formation erkennt, die Spielweise erkennt und sich darauf einstellt, da ist sicherlich mal so eine Überlegung, ob man was verändern kann. Also, aber wie gesagt, ich kann das nicht beurteilen. Ich kenne die Mannschaft nicht, ich kenne die Trainingsleistung nicht. So als einfacher Fan würde ich sagen, ach, Fujita, der ist so souverän, vielleicht kann man den mal nach vorne ziehen. Wäre mal eine Überlegung. Sinani auf der Außenposition. Aber das wird alles der Trainer klug und weise entscheiden. Und natürlich kommt dann die Komponente Psychologie dazu. Das haben wir ja gesehen in Freiburg, dass es wohl doch etwas gibt, was nicht die Statik verändert und auch nicht die Formation verändert, aber was sozusagen Impulse bringt. Das suchen wir ja alle als St. Paulianer. So, wo ist der Impuls? Was ist jetzt das, was diesen Drehmoment mit sich bringt? Und das, glaube ich, wird jetzt wichtig werden. Denn ich finde die Mannschaft super, Trainerteam super, also wirklich fast idyllisch, aber diese Serie von 7 Spielen, die sind natürlich schon dann belastend.
Man sagt ja immer, dass das zweite Bundesliga-Jahr das schwerere ist, nach dem Klassenerhalt so ein bisschen die Euphorie vielleicht weg ist. Machen Sie sich ernsthaft Sorgen in dieser Saison, dass es wieder runtergehen könnte, oder glauben Sie an die Mannschaft?
Na, ich glaube an die Mannschaft. Also es ist ja schon so, wenn man sieht, die ersten 3 Spiele.
With the state of today's economy, it's more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made from the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back in your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality, made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Es gibt ja auch einige, die haben die Theorie, dass es wäre der Derby-Fluch jetzt, die Niederlagen. Aber wenn man das sieht, wie sie da aufgetreten sind, dann ist das schon sehr souverän gefestigt und immer auch in den Möglichkeiten denken. Also Gott sei Dank ist es so, dass es da eine Philosophie gibt des Vereins und auch eine Haltung gibt, die, finde ich, sehr klar ist und sehr deutlich ist und sozusagen eine Zielfunktion hat. So, man will sich ja etablieren, Top 25, das heißt nicht immer unbedingt vielleicht Bundesliga, es kann wieder knapp werden, aber ich bin da guter Dinge. Es braucht so diesen besonderen Kick, der jetzt kommen muss, so ein Momentum. Ich dachte, das Pokalspiel wäre so ein Momentum gewesen, leider dann nicht ganz, wobei ehrlicherweise der Ausgleich auch spät fiel. Das sind immer die situativen Geschichten. Wenn man zurückliegt, das ist ein Problem. Hat man in Frankfurt, Stuttgart, Freiburg, Bremen, Gladbach, Hoffenheim gesehen. So, und daran muss man arbeiten. Das ist natürlich viel Psychologie. Und man muss natürlich analysieren, sozusagen, gibt es nochmal so einen Impuls? Fujita, das war jetzt ein Beispiel. Aber den nach vorne zu ziehen, das ist ein super Spieler, muss man echt sagen. Ich habe den in Bremer so länger wirklich nur ihn beobachtet. Das ist schon, ist klasse. Aber irgend so einen Impuls zu geben. Aber das weiß der Trainerstab und das weiß der Trainer. Und das werden wir am Sonntag ja erleben.
Vor uns steht jetzt jeweils ein Glas Wasser. Uke Göttlich würde jetzt sagen, sogar das Glas Wasser, das Sie gerade anheben, ist politisch. Es gibt immer wieder Diskussionen, sollte Sport, sollte Fußball politisch sein oder nicht? Wie blicken Sie darauf?
Also ich glaube, dass Vereine, Verbände, ich war ja auch mal ASB-Landesvorsitzender, also im großen Verband, dass die immer eine grundsätzlich politische Haltung haben sollten. Und zwar eine übergeordnete gesellschaftspolitische Haltung. Also wir haben zum Beispiel im FC Bundestag, als wir ein Problem hatten mit 9 Abgeordneten der AfD, haben wir tatsächlich eine Präambel geschrieben. Gegen Ausgrenzung, gegen Diskriminierung, gegen Ausländerfeindlichkeit, gegen Antisemitismus, für Toleranz, Weltoffenheit und, und. Und das sind auch so die Haltungsgrundsätze, die ein Verein haben sollte, weil er auch Teil einer gesellschaftlichen Entwicklung ist und die auch in einer demokratischen Gesellschaft mit steuern sollte, und zwar im Positiven, Toleranz, Offenheit und ähnliches. Das, glaube ich, sollte ein Verein leisten. Und anders sieht es aus bei Parteipolitik. Das halte ich für problematisch. Also wenn man jetzt sozusagen in sehr kleinteilige politische Dinge geht, da muss man überlegen, ist das noch die Aufgabe? Es gibt ja auch bei St. Pauli, gibt es ja viele tausend Mitglieder, die sehr verschiedene Positionen haben. Ich war auch mal in der CDU und CDU-Landesvorsitzender und war trotzdem St. Paulianer. Und da muss man natürlich sehen, wie man das austariert. So, also die grundsätzliche Haltung, und da muss auch eine klare Botschaft kommen, wenn es gewisse Vorfälle gibt, Antisemitismus, Ausländerfeindlichkeit. So, da erwarte ich von jedem Verein, das macht St. Pauli, finde ich, wirklich toll. Also immer sehr ausgewogen, sehr hochsensibel, man will keinen verletzen, man muss aber auch eine klare Haltung zeigen, und das macht man wirklich gut. Und da ist man ja auch ein bisschen so stolz drauf. Ich habe häufiger hier im Podcast ja auch gehört, die Plakate, die jetzt hochgehalten wurden in den letzten Monaten. Ich kann mich auch an Plakate erinnern, was war das, vom Glasgow to Gaza, Hate, Antisemitism. So, also es ist, sei ja auch immer, wie geht man damit um? Und deswegen politisch ja, im Sinne einer demokratischen Gesellschaft, die sich mit Toleranz und Respekt weiterentwickeln soll. Parteipolitisch würde ich das eher etwas zurückziehen wollen, denn das ist eigentlich nicht die Aufgabe eines Vereins, wo man als Sportler Mitglied ist.
Sie wurden zu Ihren CDU-Zeiten ja immer so dem christlich-sozialen, liberalen Flügel zugeordnet, sagt man ja, könnte man sagen, vielleicht eher der links gerichteten CDU-Seite, sind dann ausgetreten, auch um Populismus damals kritisiert und solche Dinge. Trotzdem, ich glaube, das war hauptsächlich auch nach Ihrer CDU-Zeit, gab es jetzt selbst am Millantor Sprechchöre immer wieder, ganz Hamburg hasst die CDU. Nun hassen Sie wahrscheinlich nicht die CDU, aber wie nehmen Sie sowas wahr, wenn sowas da passiert?
Ja, ich war im Stadion, natürlich im Stadion, als es doch sehr breit gesungen wurde. Das fand ich natürlich unpassend. Zum einen reden wir hier über demokratische Parteien. Auch im Kontext der Geschichte dieser Parteien, also als Christsozialer und Christdemokrat, darf ich daran erinnern, dass Christdemokraten, Christsoziale im Konzentrationslager waren und auch eine klare Haltung haben, was gewisse Positionen angeht. Und das fand ich natürlich dann nicht schön, fühlte mich da auch nicht wohl. Trotz meiner Kritik an den aufkommenden Populismus und dass man diese die Polarisierung der Gesellschaft wirklich vermeiden sollte, fand ich das so ein bisschen so, ja, darf man das sagen, übergriffig nicht, aber das fand ich jetzt unpassend. Weil wenn wir jetzt anfangen, demokratische Parteien zu beschimpfen, dann gibt es auch kein Ende. Und das ist dann Radikalität und Radikalisierung. So. Und ich glaube, die CDU hat bei der grundsätzlichen Frage Antisemitismus und ihrer historischen Verantwortung auch eine klare Position. Und das merkte man auch übrigens, das hörte auch schnell auf. Also es war jetzt auch nicht zu lang.
Nee,
ich glaube, da haben viele auch gedacht, so, oh, das ist jetzt ein bisschen strange. Also ich habe ja auch das Gefühl, bei Auswärtsspielen bin ich mitgefahren damals, da weiß ich noch, da eine Szene, da guckten mich alle, in Osnabrück war das, in Bremer Brücke, die ist ja relativ steil, und wir standen oben und unten, guckten alle hoch und zeigten so auf mich, und ich schon so, oh nein, was passiert jetzt? Ne? Stichwort CDU und gibt es Ärger. Und dann fingen aber alle unten an zu brüllen, Joschka Fischer.
Das ist nicht schlecht.
Also das ist nicht schlecht gewesen, das war eine ganz lustige Fall. Aber, also nochmal, das fand ich jetzt, das kann nicht sein. Also das ist dann ausgrenzend auch für viele Menschen. Übrigens auch im Millerntor bei St. Pauli, so in der Zeit vor den 80ern, 84, 85 war es ja auch so, dass das, ich sag mal so ganz offen, ein ganz normaler Verein war. Und dann entwickelte sich ja in der Zuge sozusagen der gesellschaftlichen Entwicklung in den 80er Jahren auch dieses politische Statement. Das fand ich auch, also momentan muss ich wirklich sagen, machen die das toll in der Kommunikation. So, wenn wir uns darauf verständigen, dann ist es in Ordnung. Ich hatte auch, wurde auch mal angesprochen, so, ne, so im Vorbeilaufen, so einen blöden Satz irgendwie so, ne, die mich dann erkannt haben, und auch mal ein längeres Gespräch, was zuerst etwas aggressiver war. Am Ende war es so, dass wir uns total gut verstanden haben, weil wir uns nur über Fußball unterhalten haben. Und ein Freund von mir, der auch den Podcast macht, St. Pauli Pop, sehr zu empfehlen, kann man auch gerne mal reinhören, St. Pauli Pop, er hat dann auch so ein bisschen in der Fanszene aufgeklärt, was wollt ihr eigentlich? Der geht seit 1975, ist der Mitglied, hier ist mein Ausweis. Ja. Seit 1975. Erklärt mir nichts über meinen Verein. Ja, ich habe hier auf den Grandplätzen der Feldstraße habe ich hier viele gute und weniger gute Spiele gemacht und für den Verein gekämpft. Also so, da bitte ich auch ein bisschen so um Respekt.
Ja. Das Thema vielleicht nochmal abschließend abzuräumen. Ich finde, also Hass ist generell ein so starkes Wort oder so starke Emotion. Das sollte man grundsätzlich, glaube ich, nachdenken, wann man das benutzt und ja, dann irgendwie auch in Richtung demokratischer Parteien, Institutionen, Organisationen, ist es dann, glaube ich, doch ein ganzes Stück drüber. Alles gesagt ist wahrscheinlich mittlerweile auch zur Causa Jackson Irvine, René Bourne, das ganze Theater. Nein, ist alles gesagt? Wollen wir noch was dazu sagen oder wollen wir es unter den Tisch fallen lassen, weil eben alles erledigt ist? Das
liegt an Ihnen. Also, was ich schon sagen möchte, ist, was mir aufgefallen ist, dass, weil das kennt man in der Politik auch, wenn sowas passiert. Das ist dann echt ein Kommunikationsproblem, mhm, eine Herausforderung. Wir sehen gerade aktuell in Berlin, dass nicht alle politisch Verantwortlichen so klug mit solchen Fällen umgehen. Also kann man auch vieles lernen, wie man es nicht machen sollte, was Kommunikation angeht, was die Aufklärung angeht. Und da ein Kompliment an den Verein, das muss ich wirklich sagen. Das ist, wir wissen, ich bin Historiker, haben Sie ja gesagt. Also wer diesen die Geschichte im Nahen Osten nicht anschaut, schon lange vor 48, merkt diese sehr vielschichtige Problematik, die man kaum erfassen kann. Und das Thema des deutschen Antisemitismus kommt dazu. Als Lehrer, 7. Klasse, Antisemitismus im Mittelalter, Pogrome gegen Jüdinnen und Juden, 19. Jahrhundert im Kaiserreich, Antisemitismus und dann natürlich in der 10. Klasse das Hauptthema der NS-Diktatur. Also wir haben da sozusagen auch ein klares Bewusstsein für und sind da auch anders aufgeklärt als möglicherweise Menschen, die aus Australien kommen und eine andere Sicht auf die Dinge haben. Long story short, ich finde, der Verein hat das gut kommuniziert. Er hat eine klare Haltung, das ist wieder das Thema, eine Haltung, aber auch jetzt nicht parteiergreifend im Kontext von Radikalisierung oder Ausgrenzung, sondern das haben sie gut gemacht. Und ich finde auch bei Jackson Irvine, Sie werden es wissen, ich nicht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass man sehr viele Gespräche hinter den Kulissen geführt hat und motiviert hat, doch diese klärenden Sätze zu formulieren. Bei Pressekonferenzen kann man das machen, im Trainingslager, man kann auch das in Australien erklären, das wird in Deutschland auch gehört. Das ist nicht erfolgt und das ist natürlich dann für einen Verein in der Kommunikation nicht so optimal. Das muss man dann versuchen, klug so zu entwickeln, dass es nicht keine Schädigung hat für die anderen Bereiche, Klammer auf, auch den Sport und die Fangemeinschaft. Und ich glaube, das haben sie wirklich gut gemacht. So. Und Jackson Irvine hat sich nicht erklärt. Das ist meine persönliche Meinung, verstehe ich nicht. Nochmal, er kommt aus Australien, er hat eine andere Wahrnehmung des Konfliktes möglicherweise. Gut, ist eine Aufklärungsfrage, aber der Stand jetzt ist, dass tatsächlich mit Blick auf den Verein drei Dinge wichtig sind, dass die Fanszene nicht gespalten wird, die Debatte. Zweitens, dass natürlich der Verein in seiner übergeordneten Verantwortung auch keinen Schaden erleidet. Und das Dritte ist natürlich dann, irgendwann muss man dann auch mal auf den sportlichen Bereich gucken und auf die Fragen, gibt es Auswirkungen auf die Mannschaft, auf das innere Gefüge? Das werden alle leugnen, aber ich kann es auch nicht beurteilen. Mein Gott, das wäre auch anmaßend, das mache ich nicht. Aber
kannst du mir nicht vorstellen, dass es allzu große Auswirkungen hat?
Ja, klar. Also das, aber ideal, typisch wäre jetzt, es gibt keine Äußerungen mehr dazu und am Sonntag in der 88. Minute
köpfte
das 2-1 gegen Union Berlin. Und das soll es dann auch gewesen sein. Ich glaube, Jackson Irvine, wir haben es gesehen, ist wichtig für die interne Stabilität, auch so als Mannschaftskapitän hat er natürlich eine hohe Verantwortung, aber er hat seine Meinung und wir haben Gott sei Dank freie Meinungsäußerung und das muss jeder mit sich selbst klären. Es ist jetzt nicht gelungen, diese 3 Sätze oder 7 Sätze zu formulieren als Pressestatement. Gut, das bleibt dann so stehen und jetzt gucken wir mal nach vorne und sollten es dann auch mit Blick auf Sonntag und der folgenden Zeit wieder aufs Sportliche konzentrieren.
Hätte ich noch eine abschließende Frage trotzdem dazu, nicht zu Jackson Irvine, sondern zu René Bourne, dem Aufsichtsrat, der, wie Sie auch mitbekommen haben, diese Instagram-Kommentare verfasst hat. Der wurde jetzt vom Ehrenrat mit einer Geldstrafe belegt, die auch im Verein verbleiben wird, ist nicht zurückgetreten. Ich persönlich habe damals einen Kommentar geschrieben, dass ich es besser fände, wenn er daraus die Konsequenzen ziehen würde. In der Politik ist sowas ja dann schon eher mal gang und gäbe, dass man nach Eklas oder solchen Dingen dann auch die Konsequenzen trägt und zurücktritt. Wie hätten Sie es gemacht an seiner Stelle?
Ja, in der Politik wäre das so, aber in der Politik muss man auch sagen, es ist so, dass die Leute Verantwortung haben und die Verantwortung auch sozusagen klar definiert bekommen. Ich fand die Äußerung klar unpassend und das
With the state of today's economy, it is more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made of the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back into your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality made to last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Ist natürlich auch ein Problem gewesen der Kommunikation in der Zeit, es kam noch dazu. Aber man muss auch wissen, es sind Ehrenamtliche, die sich engagieren und wer mal in Verbänden gearbeitet hat und in Vereinen, auch teilweise in Parteien, der weiß sozusagen, das Ehrenamt, das kann da immer mal passieren. Das Entscheidende ist eine gute und klare Kommunikation dann des Vereins und ich finde, das hat der Verein klar und gut kommuniziert. Die Regelung ist gut. Über die Frage eines Rücktritts kann man dann nachdenken, muss man auch wissen, ist die Dimension so, ist sie nicht so. Und man muss dann auch keine Konflikte führen mit Forderungen. Also das, glaube ich, wäre auch ein Fehler gewesen, wenn man jetzt auch bei Jackson Irvine fordert, bedenke das Ende, hat Ole von Beust immer gesagt, bedenke das Ende. Also wenn du eine Forderung aufstellst, dann musst du sie auch irgendwann umsetzen. Und ich finde die Regelung und fand das gut. Und dann soll es das auch gewesen sein. Und dann sollte man auch jetzt das Buch zuklappen.
Forderungen umsetzen. FC St. Pauli fordert und möchte ein größeres Millerntor-Stadion umsetzen. Wie kann man denn politisch dem Ganzen zuarbeiten?
Also ich glaube, das ist erstmal, finde ich auch das wieder gut und klug, dass man auch eine Vision ist der falsche Ausdruck, glaube ich, den darf man ja nicht benutzen, weil muss man ja zum Arzt gehen, aber so, dass man ein Ziel hat. Also ein Verein muss sagen, wofür steht man und muss sagen, wo will man eigentlich hin? So Top 25, sich etablieren, einen guten Haushalt, also Finanzen müssen stimmen. Das ist bei St. Pauli, das habe ich kennengelernt, bei St. Pauli ganz andere Zeiten. Darüber erzähle ich jetzt lieber nichts, aber wir wissen, bei den Finanzen ist das natürlich ein entscheidender Punkt, dass die solide sind. Und ich finde es auch richtig, dass man dieses jetzt formuliert hat mit dem Ausbau des Stadions. Wie das aussehen soll, wird man sehen. Aber ich glaube, dass man im Stadtteil, dass man auch bei den politisch Verantwortlichen im Bezirk Mitte, auch in der Stadt, auch Unterstützer hat, die das unterstützen werden und deswegen muss dieses Projekt sehr solide, nachhaltig, klar strukturiert angegangen werden. Also Stadionausbau oder Stadionneubau ist auch so eine St. Pauli-Geschichte. Das ist, ich erinnere mich auch noch an die 80er, wie viele Stadien gebaut wurden, wo es nie einen Stein gab, der irgendwo mal aufgefahren wurde. Nein, finde ich richtig und jetzt könnte man politisch, muss man natürlich sehen, welche Akteure sind dabei. Wie kann man Netzwerke aufbauen, wie kann man die zusammenbringen und das dann auch in der Umsetzung klären, politisch und natürlich intern, Stichwort Finanzierung. Ich bin ja auch Genosse, so wie kann man das hinbekommen? Ne? Also es sollte aber nicht überdreht sein.
Erinnern Sie sich an Gespräche vielleicht zu Ihren Amtszeiten damals schon, dass das Thema auf dem Tisch lag?
Ja, mehrfach. Ich weiß, damals habe ich mich auch engagiert, noch zur Zeiten von Ole von Beust, wo es diese Retteraktion gab, da hatten wir auch, da ging es um eine Bürgerschaft, da war ich in der Bürgerschaft damals und haben uns da eingesetzt, dass es die Bürgerschaft auch für St. Pauli gibt. So beim Stadionausbau oder Neubau war immer relativ klar, das sind so Traumhäuser, die da gebaut werden, die in der Form nie kommen werden. Deswegen bin ich ja so froh, dass es jetzt wirklich eine solide und klare Struktur der Abläufe gibt. Das war vor 30 Jahren, vor 20 Jahren ehrlicherweise nicht so. Da kamen immer auch wildeste Ideen. Und jetzt hat man wirklich da, finde ich, ein klares Setting, was in der Umsetzung dann Zeit brauchen wird. Man muss die Akteure zusammenholen, man muss da die, müssen ja Beschlüsse und Anträge gestellt werden. Das dauert ja alles. Aber wenn es dann eine klare Position gibt, dann wird das auch laufen. Früher war es so, dass das relativ schnell immer mit Weisner, der sein Stadion bauen wollte und was alles passieren sollte, das war nicht gerade nachhaltig.
Ricky J. Jones steht jetzt womöglich vor seinem Comeback, der schnellste Fußballer der Welt.
Der Welt.
Behörden sind ja sozusagen Steve. Der Anti-Ricky J. Jones, was das Arbeitstempo angeht. Was ist denn überhaupt realistisch als Baubeginn, als Bauabschluss für eine Vergrößerung des Millerntor-Stadions?
Oh, das weiß ich nicht. Das erstmal muss natürlich die Planung und die Überlegung festgezurrt werden. Das muss man in der Finanzierung abbilden. Das muss man in der grundsätzlichen Struktur des Ausbaus festlegen. Und dann kann man aber, glaube ich, hoffen, weil das ist ja schon im Lichte der Öffentlichkeit, es wird ja nicht nur im Hamburger Abendblatt darüber berichtet, das ist natürlich schon eine Sache, wo die Öffentlichkeit auch drauf schaut. Und deswegen wird, glaube ich, auch das Arbeitstempo bei Genehmigungsverfahren möglicherweise anderes sein als bei anderen Verfahren, was natürlich auch wieder ungerecht ist, aber kann ich nicht einschätzen, welches Zeitfenster möglich wäre.
Ja gut, auf dem Elbtower blickt auch die Öffentlichkeit ganz stark drauf und es geht jetzt auch nicht so ganz schnell voran.
Ja, aber am Ende ist es ja wie bei der Elbphilharmonie, wenn sie denn da ist, dann sind alle glücklich und fahren mit ihren Gästen dann gerne hin. Und ich würde mich freuen, wenn wir mit den Gästen dann, also den Auswärtsmannschaften, das sehen könnten. Ich kann es mir ehrlicherweise noch gar nicht so richtig vorstellen, aber ich bin halt groß geworden im Stadion mit 18.000 Zuschauern, wo man dann im strömenden Regen mal als Jugendlicher auf die Haupttribüne gehen konnte, weil gegen Arminia Bielefeld im Pokalspiel nur 1.000 Zuschauer waren. Es ist jetzt eine andere Welt und das macht einen glücklich und schafft aber auch sozusagen das Bewusstsein oder die Wahrnehmung, dass das schon klug umgesetzt wird.
Mhm. Noch ist ja auch unklar, ob das Ganze im Zuge einer Hamburger Olympia-Bewerbung möglicherweise auch ausgebaut wird. Ich glaube, Rupert, du weißt besser, ich glaube, Hockey wäre dort geplant im Millerntor-Stadion. Genau. Da gibt es ja auch die Pläne der Stadt, ein neues Volksparkstadion zu bauen oder ob es dann auch Volksparkstadion
heißt. Aber es gibt bisher die Zusage auch mal, abgesehen von der Olympia-Bewerbung oder der Umsetzung dann, dass es passieren soll. Und es wäre im Zuge der Olympia-Bewerbung natürlich nochmal so ein Impuls, die Geschwindigkeit zu erhöhen, deutlich zu erhöhen. Und das wäre gut. Ich bin eher auch Anhänger von Olympia, das ist eine Riesenchance. Der Verein hat sich ja auch, was das Präsidium angeht, geäußert. Wir wissen aber auch, die Diskussion im Verein ist da etwas indifferenter. Da gibt es ja auch starke Positionen, die Olympia ablehnen. Auch das wiederum muss man jetzt austarieren mit der Fangemeinschaft.
Sollte da von offizieller Stelle vielleicht ein bisschen mehr Euphorie transportiert werden oder ist diese kritische Begleitung schon ein sinnvoller Weg für den FC St. Pauli?
Ja, die Begleitung, die kritische Begleitung ist gut. Also es ist ja auch eine Veränderung im Stadtteil und ich finde die Mitnahme, transparente Klarlegung, was passieren soll, was wie passieren soll, die Partizipation ist gut und wichtig. Aber wenn man Olympia haben will, dann muss es natürlich auch eine gewisse Euphorie geben. Und dann müssen jetzt auch die Verantwortlichen, ich glaube am Samstag gab es da auch ein klares Statement zu, das ist auch gut so. Jetzt muss ein bisschen Tempo gemacht werden, denn der Mitbewerber München hat vorgelegt. Und aus meinen alten Zeiten des FC Bundestages habe ich dann noch mit Kollegen gesprochen, am ehemaligen REC-Weltmeister, der auch beim FC Bundestag gespielt hat, Eberhard Ginger.
Ah, ja, einige
kennen noch, ne? Den, ich kann ihn nicht, aber andere können ihn Ginger-Salto und da sagen natürlich sehr viele, dass München jetzt natürlich gut vorgelegt hat. Ne? Und das, jetzt muss es sozusagen die Stadtgesellschaft geben, die sagt, wir wollen das. Aber wir koppeln das auch natürlich soziale Verantwortung, auch Verantwortung für Kinder und Jugendliche wird ein wichtiger Punkt sein. Also ich weiß, 2006, als wir die WM hatten, war es so, dass in Hamburg die Schulen dann so Partnerländer hatten. Da war ich noch nicht im Bundestag, da war ich noch hier in Hamburg und meine Schule hatte Nordkorea als Partner. Das war doch kein Zufall, oder? Ja. Nein, aber da kann man viel machen. Das ist auch eine Chance für gesellschaftliche Entwicklung und für eine nachhaltige Entwicklung der Stadt. Und die Pläne für die letzte Bewerbung, die waren super. Und es wäre jetzt aber auch schön, wenn alle da zusammen dieses Setting mitentwickeln. Gerade der Sport ist jetzt auch gefordert, dass es war ja auch eine Mahnung, wenn ich es richtig verstanden habe, am Samstag bei der Mitgliederversammlung, dass man so gesagt hat, dass so, wir brauchen jetzt diesen Sport auch insgesamt in Hamburg in einem stärkeren Setting.
Aber ist es nicht schon ein Zeichen oder ein schlechtes Zeichen einer Diagnose, dass wir darüber diskutieren, ob diese Euphorie entsteht und nicht einfach, dass diese Euphorie da ist, wie sie auch in München denn von bekannten Persönlichkeiten getragen wird, Sportpersönlichkeiten in Hamburg?
Ja, das kommt jetzt. Es gibt ja den Mai-Termin, der feststeht, der auf den muss hingearbeitet werden. Jetzt kann man nun sagen, das war noch so ein bisschen Organisation. Man muss ein paar Dinge klären und strukturieren und vorbereiten und Verantwortlichkeiten definieren. Die sind jetzt definiert. Es gibt jetzt Veranstaltungen, ich werde auch bei einer Veranstaltung mit dabei sein, das ist schon ganz spannend, aber dann muss irgendwann richtig dieser große Impuls kommen. Ich war dabei bei der letzten Bewerbung, als das Scheitern verkündet wurde in der AOL Arena, damals Volksparkstadion. Das war dramatisch und ich habe echt nur gedacht, das kann nicht wahr sein. Und ich weiß, es gab ja davor nochmal eine Bewerbung, die gescheitert ist. Und da habe ich sogar in der Aktuellen Stunde der Bürgerschaft das Thema angemeldet, Olympia für Hamburg, und habe davon gesprochen, dass, was das für diese Stadt für eine Chance ist. Also ich glaube, das muss man mal im Kopf sich überlegen, was das wäre. Mehr geht nicht.
Mehr geht wirklich nicht. So infrastrukturell, ja, aber auch so, was die ganze Wertevermittlung angeht, auch was Wirtschaft betrifft. Also aus meiner Sicht ein Riesenvorteil, Olympia in die Stadt zu holen.
Nur das ist jetzt nach außen, also die Verantwortlichen in Bayern, Baden-Württemberg, die sehen jetzt, was wie reagiert Hamburg. Und so ein Zaudern oder so ein Zerreden, dann sollten wir es lassen, dann ist das Thema vom Tisch so. Es muss jetzt noch eine klare Botschaft geben und die Lust haben. Das ist eine lange Geschichte, das ist so ähnlich, wie sich Kopenhagen so toll entwickelt hat. Als Kopenhagen damit anfing, die Stadt zu verändern, da haben alle geschimpft. Und jetzt fahren alle nach Kopenhagen und sagen, super, das braucht jetzt Zeit und Power.
Ein Argument, mit dem Oke Göttlich gerne argumentiert bei Olympia, ist natürlich, dass die Sportstätten in Hamburg jetzt nicht Stand heute so optimal vorhanden sind. Natürlich, das betrifft nicht nur die Vereine oder die Teams von St. Pauli, wo auch die Nachwuchsleistungsteams dann teilweise außerhalb Hamburg sogar spielen müssen. Aber müssten solche Dinge wie ausreichend Sportflächen, ausreichend Hallen nicht Grundvoraussetzungen für eine Stadt wie Hamburg sein, unabhängig von Olympia? Und man kann ja nicht erst Olympia und dann machen wir die Infrastruktur, sondern eigentlich muss das doch auch unabhängig von Olympia möglich sein, oder?
Ja, aber das ist ja das Problem seit Jahrzehnten, Sportstätten in Hamburg. Also an der Schule weiß ich, was es heißt, wenn man irgendwo wieder Hallenzeiten nicht zur Verfügung hat, weil umgebaut wird oder ähnliches. Und wenn man sich andere Städte anschaut, gerade so im Norden Europas, Island wird ja immer so auch genommen, wo die einfach, das Erste, was man haben muss, ist die Infrastruktur. Übrigens auch für einen Verein. Ich habe immer gesagt, einen guten Spieler, den man kauft, der kann sich verletzen. Eine Halle, die man baut, oder ein Stadion, was man baut, das bleibt. Das ist Substanz und das ist also genau die Philosophie, die es geben müsste. Und ich verstehe auch nicht, dass der Senat nicht hier diesen großen Wurf entwickelt. Es wurde sehr viel mehr getan, schon zu unserer Zeit damals. Also unserer Zeit meine ich Ole von Beuys, da hat man die Anzahl der Plätze, Kunstrasen, ich glaube, verdreifacht. Mhm. Mittlerweile muss man sagen, ist vieles passiert. Mein Sohn spielt Fußball, das ist ein toller Kunstrasenplatz für einen kleinen Verein. Aber für die Sportvereine, die auch mal weg vom Fußball, da haben wir nun zwei Besonderheiten mit den beiden Bundesliga-Vereinen, aber Eishockey ist ja die Frage, da ist das Aushängeschild einer Stadt sehr stark verbunden mit Infrastruktur im Sportbereich. So. Und dass kleinere Städte im Süden Deutschlands das teilweise hinbekommen, gerade Blick auf Eishockey und ähnliches, ist dann schon erstaunlich. So. Und das muss man eigentlich unabhängig von einer Olympia-Bewerbung umsetzen. Und da muss man auch einen Schwerpunkt gesellschaftspolitisch setzen, weil wir wissen alle, Sport ist ja körperlich gut, aber er hat wohl auch was mit Integration und mit einer sozialen Gemeinschaft zu tun. Das ist etwas, was gerade im Jugend- und Kinderbereich noch stärker intensiviert werden sollte, meines Erachtens. Denn ich bin beim Fußball groß geworden und bei St. Pauli, und wir haben dort unsere türkischen Landsleute integriert. Ich glaube, besser als in vielen anderen Bereichen.
Ja, ich glaube, Sport ist einfach, geht's am niedrigschwelligsten.
Ja. Das ist einfach. Ja. So, und deswegen der Appell, den möge man im Rathaus hören und möge wirklich mal mehr Geld in die Hand nehmen, das ist immer leicht gesagt. Das sagen auch die Familienpolitiker und das sagen auch die Verkehrspolitiker. Aber in dem Fall haben die Sportpolitiker recht bei der Infrastruktur.
Zum Abschluss, was ist denn wahrscheinlicher, dass der FC St. Pauli integriert bleibt in der Bundesliga, also den Klassenerhalt schafft, oder dass die Olympia-Bewerbung gelingt?
Jetzt aber nicht fragen, was ich hoffe, mehr hoffe.
Nein, können ja beides hoffen da.
Ich hoffe, dass beides tatsächlich passiert. Bei St. Pauli bin ich weiterhin guter Dinge. Das war jetzt diese Krise, das war aber jedem klar, die wird kommen. Es gibt Vereine, die reagieren bei solchen Krisen sehr überdreht, übergriffig, also Stichwort Trainerfragen und sonstiges. St. Pauli reagiert sehr klug, sehr weise und sehr austariert. Und deswegen wird man, glaube ich, auch diese Krise meistern können und dieses Etablieren, was man sich vorgenommen hat, da sehe ich große, große Chancen, weil man jetzt, Sie haben ja gesagt, nochmal Struktur, also man hat das Stadion, man hat jetzt auch abgeschlossenem Haushalt mit einem großen Plus. Also die Finanzen sind gesichert, so, und das sind die Voraussetzungen. Das haben andere Vereine ja auch gemacht. Wie Freiburg, das wird kommen. Und da bin ich guter Dinge. Und was die Olympia-Bewerbung angeht, ist jeder selbst gefordert in dieser Stadt. Ob Vereine, ob Medienpartner oder andere, sozusagen ihr Statement zu geben und das mit anzuziehen und zu steuern.
Wir werden sehen, was passiert. Sonntag gewinnt St. Pauli 2-1, sagt Markus Weinberg. Wir sagen vielen Dank, Markus Weinberg.
Vielen Dank, hat viel Spaß gemacht. Sehr gern. Hat viel Spaß gemacht, danke.
Und ein Hinweis an die Hörer natürlich, nächste Woche hören wir uns schon wieder, dann spielt St. Pauli
in München.
Da bin ich auch. Kein so schlechter Gegner, schauen wir mal, was wird. Vielen Dank, bis dann.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.
With the state of today's economy, it's more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made from the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back in your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality, made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.